Ja, wenn wir das singen, lass dein Reich kommen. Jesus hat es uns gelehrt, dass wir es beten sollen. Lass dein Reich kommen. Man kann es auch anders übersetzen. Lass deine Herrschaft kommen. Was singen wir da eigentlich? Was meinen wir damit, wenn wir das beten? Wir beten für einen Regierungswechsel. Manchmal ist das ja auch so, selbst in dieser Welt findet manchmal ein Regierungswechsel statt, wo wirklich vieles anders wird. Ja, manchmal erlebt man einen Regierungswechsel, wo alles schlimm wird. Schlimmer als vorher. Sie haben uns immer, sie versprechen uns immer, dass es besser wird. Obwohl, ich kann mich noch erinnern, irgendwann gab es mal so eine Werbekampagne, ne? Wir machen nicht alles, wie war das? Ah nee, jetzt kriege ich es nicht zusammen. Entschuldigt, bitte vergesst es. Jetzt bin ich durcheinander. Egal, jedenfalls versprechen Sie uns doch alle, es wird besser. Wir machen es besser. Wählt uns. Wählt uns, wir machen es besser als die Vorgängerregierung. Leider passiert das nicht immer, um es mal nett auszudrücken. Aber manchmal geschieht es, dass ein Regierungswechsel stattfindet und dann plötzlich die Gefängnistüren sich öffnen. Eine Mauer wird niedergerissen. Ein Wunder geschieht. Menschen werden plötzlich frei. Sie können wieder frei ihre Meinung äußern. Menschen, die ungerecht regiert haben, werden zur Rechenschaft gezogen, werden vor Gericht gestellt. Ungerechtigkeit wird gerichtet. Manchmal geschieht das. Aber wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir für einen umfassenden Regierungswechsel. Dafür nämlich, dass Gott regiert. Dass die Herrschaft der Ungerechtigkeit aufhört. Dass die Herrschaft der Sünde letztendlich aufhört. Denn das ist es, die Sünde, die in uns allen, und das ist die Bibel, sie ist sehr radikal darin, sie sagt nicht die Bösen da oben. Sie sagt auch die Bösen da oben. Aber sie sagt, die Bösen da oben sind deswegen böse, weil wir alle beherrscht sind von der Sünde. Wenn wir sagen würden, okay, die Bösen da oben, dann lass uns doch die Bösen da oben absetzen und die Guten nach oben bringen. Aber wenn die Guten dann oben sind, dann sind sie auch böse und wir merken plötzlich, es liegt nicht daran, dass die falschen Leute oben sind, sondern dass wir alle die falschen Leute sind. Wir machen es falsch. Unsere Regentschaft ist falsch. Unsere Herrschaft, weil wir von etwas beherrscht werden, was nicht recht ist. Denn das ist die Botschaft der Bibel und das ist nicht nur die Botschaft der Bibel, das sind auch, ich sag mal so, diese Erkenntnisse haben auch Menschen in der Welt. Es gab eine Zeit vor 150 Jahren etwa, wo die Menschen gedacht haben, ja, wir müssen nur genug Aufklärung betreiben und wir müssen nur uns weiterentwickeln und genug Bildung, und manchmal wird das heute auch noch gesagt von Leuten. Und dann können wir alle Probleme lösen. Ist es besser geworden? Ist es nicht. Ja, wir haben viele Erfolge, wir feiern viele Erfolge von Verbesserungen in Medizin und in, was weiß ich, in der Technik. Na, uns geht's ja so gut, materiell. Na? Aber wenn du es gesamt auf die ganze Welt bezogen siehst, das ist nicht so. So viele Menschen, die immer noch schreien in der Ungerechtigkeit, die am Hungertuch nagen, so viel Ungerechtigkeit und Leid. Und selbst in einem reichen Land wie hier in Deutschland, wo es uns allen noch so gut geht und selbst den Armen geht es tausendmal besser als den Armen in irgendwo anders auf der Welt, sind versorgt, krankenversichert und so weiter und so weiter. Aber geht es uns gut? Sind wir gut drauf? Schon komisch, dass man in so einem reichen Land so unzufrieden sein kann. Und das offenbart einfach, dass es ist ein Problem des Herzens. Wir sind beherrscht von etwas. Wir sind nicht selber. Wir regieren nicht selber. Wir merken es. Wie oft ist dieses Wort vielleicht schon mal über deine Lippen gekommen? Es ist so über mich gekommen. Wenn du mal wieder einen Zornanfall hattest. Oder wenn du versuchst, irgendwie zu erklären, warum du so Mist gebaut hast. Ja, ich bin verleitet worden. Wir haben unser Leben nicht im Griff. Wir kriegen es nicht im Griff. Und wir merken, wir sind abhängig von etwas anderem, das uns steuert. Wir werden gesteuert. Und die Sehnsucht, die in Israel vorhanden war zur Zeit Jesu, war die Sehnsucht, dass das Reich Gottes kommt, die Herrschaft Gottes. Und es war es wurde unterschiedlich ausgelegt. Es gab viele prophetische Schriften dazu, die davon gesprochen haben, dass die Herrschaft Gottes kommt. Und es gab viele verschiedene Aspekte davon. Und wie die Menschen so sind, sie greifen sich das raus, die Rosinen raus, die sie gerne haben möchten. Ne? Also, ne, wenn ich unter Ungerechtigkeit leide, ja, dann bin ich dafür, dass alle Ungerechten gerichtet werden. Ne? Und wenn ich irgendwie unter Fremdherrschaft lebe, ne, irgendwie, ne, die Römer, ja, dann, ne, Gott wird die Römer vertreiben. So, ne? Ja, da, ich bin da auch dafür, für das Reich Gottes. So, ne? Aber das, was Jesus gebracht hat, die Botschaft vom Reich Gottes, die er gebracht hat, von der Herrschaft Gottes, die geht viel tiefer, sie ist viel radikaler. Und das war vielen Menschen ein Dorn im Auge. Weil es letztendlich darum geht, um die Frage, wer ist dein persönlicher König? Wer regiert dich? Wovon bist du beherrscht? Bist du bereit für den Herrschaftswechsel? Bist du bereit, etwas Neues zu wählen? Du hast die Wahl. Welchen König willst du haben? Und darum geht es jetzt auch hier in dieser ganzen Sache, die wir betrachten. Vor dem Hohen Rat stand er. Und das war sowohl ein theologisches als auch ein Justizgremium. Das waren die 70 Ältesten Israels. Sie hatten sich organisiert nach dem Vorbild, wie Mose 70 Älteste berufen haben, die ihn unterstützen sollten in der Leitung des Volkes Israel. Da sie aber unter Fremdherrschaft standen, unter der Herrschaft der Römer zur Zeit Jesu, konnten sie nicht in allen Bereichen Herrschaft ausüben. Sie hatten eine gewisse Autonomie. Einen bestimmten Bereich, im Religionsgesetz durften sie Recht sprechen. Und es waren Theologen, Schriftgelehrte, Priester, die diesem Rat angehörten. Es waren zumeist Reiche innerhalb des Volkes Israel. Und sie hatten eine Position im Volk Israel. Und das, was Menschen eben machen, wenn sie Herrschaft ausüben, ist, dass sie ihre Position verteidigen. Sie wollen gerne Macht haben und Macht ausüben, weil das am Ende irgendwie einen, ja, auf verschiedene Arten und Weisen gut tut. Einerseits kann man die Geschicke bestimmen nach seinen Vorstellungen. Man kann Macht ausüben, dabei fühlt man sich gut. Und ja, man kann die Geschicke so lenken, dass man es einem auch materiell gut geht, ne? Die Mächtigen nutzen das aus und bereichern sich selbst. Und ja, leider Gottes war es auch im Volk Gottes so, in Israel. Und klar gibt es Sonne und Sonne. Es gibt auch unter diesen Mächtigen auch ehrliche Leute, aufrichtige Leute, die die Macht, die sie bekommen haben, einsetzen, so wie es richtig ist. Denn Gott hat Herrschaft gegeben in dieser Welt. Aber er hat Herrschaft in Verantwortung gegeben. In Verantwortung vor Gott, vor dem, der der höhere König ist, der höhere Herrscher. Und Menschen, die in Verantwortung stehen, die in Leitungspositionen stehen und diesen Dienst in Verantwortung vor Gott ausüben, die tun das gut, die tun das richtig. Aber so viele, wenn sie erstmal Herrschaft erlangt haben, wollen keinen König über sich dulden. Wollen selbst Herrschaft ausüben, aber nicht sich Herrschaft unterordnen. Und so sehen wir auch hier diesen Hohen Rat, die große Menge des Hohen Rates. Es waren nicht alle daran beteiligt, aber die allermeisten waren zusammengekommen, um Jesus zu richten. Und die Frage, die sie ihm hier stellen, am Ende des ganzen Prozesses, Lukas fasst das etwas zusammen, in den anderen Evangelien ist es etwas ausführlicher dargestellt, aber hier in Lukas Kapitel 22, Vers 66 steht, als es Tag wurde, also nachdem sie die ganze Nacht über einerseits Verhandlungen durchgeführt haben, Zeugen herangezogen haben, die falsche Zeugnisse gegeben haben über Jesus, nachdem sie ihn intern sozusagen schon vorverurteilt haben, als sie ihn dann geschlagen haben und verspottet haben, haben sie am Morgen eine offizielle Sitzung gemacht, fürs Protokoll, weil der Hohe Rat durfte nicht in der Nacht tagen, die mussten am Tag verhandeln. Und so haben sie ein offizielles Urteil gesucht, eine offizielle Verhandlung durchgeführt. Und diese war sehr kurz. Sie führten ihn in ihren Hohen Rat und Vers 67 steht, sie sagten, wenn du der Christus bist, so sage es uns. Jetzt ist es so, dass diese Frage für viele von uns eigentlich völlig unverständlich ist. Was heißt das eigentlich? Wenn du der Christus bist, dann sage es uns. Was bedeutet denn das Wort Christus? Na, manche denken, Jesus Christus, das ist sein Nachname. Also, wenn ich da jetzt vor dem Hohen Rat gehe, hätten die gefragt, wenn du ein Machael bist, dann sage es uns. Warum regen die sich so auf? Also, ja, okay. Ich komme aus der Familie Machael. Ja. Wenn du der Christus bist, also es ist nicht sein Name, sein Nachname, sondern das hat eine Bedeutung, dieses Wort. Es bedeutet der Gesalbte. Es gibt dieses Wort im Griechischen, dann ist das Wort, dann heißt das Wort Christos. Es gibt dieses Wort Gesalbter auch im Hebräischen, dann ist es Mashiach. Na, die Araber sagen Masi. Na, und dieses Wort hat also eine Bedeutung. Es ist nicht einfach ein Name. Er ist der Gesalbte. Und was bedeutet dieses Wort? Auch das sagt uns ja nichts. Wir können vielleicht eher was damit anfangen, wenn wir es umformen in ein Wort, was uns vielleicht verständlicher ist. Wenn man sagen würde, er ist der Gekrönte. Dieses Wort bedeutet eigentlich nur König. Christus bedeutet König. Also wenn wir sagen, ich glaube an Jesus Christus, dann sagen wir, ich glaube an den König Jesus. Es geht hier also um nichts weniger als um die Frage, wer bist du, Jesus? Wer denkst du, dass du bist? Glaubst du, dass du der König bist und nicht irgendein König, sondern dieses Wort Christus hier, wie sie es anwenden, diese Theologen, sie sind theologisch geschult, sie kennen die Schriften, die prophetischen Schriften und sie wissen, dass es eine Prophezeiung gibt über einen Nachkommen aus der Nachkommenschaft Davids, des alten Königs über Israel. Der sollte König sein für immer. Er sollte die endgültige Herrschaft Gottes über Israel und über die ganze Welt bringen. Er sollte der gute Hirte sein, im Gegensatz zu denen, die sich als gute Hirten bezeichnen, aber es nicht sind. Er sollte Frieden bringen. Lass uns das mal lesen in Jesaja 9, eine wunderbare Prophezeiung, die wir alle kennen oder zumindest so ansatzweise kennen aus der Weihnachtszeit. Jesaja 9, der Prophet Jesaja hat 700 Jahre vor Jesus diese Dinge vorausgesagt, prophezeit durch den Geist Gottes. Er sagt in Vers 5 von Kapitel 9, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Das ist die Voraussage für Israel. Da wird ein König kommen. Er wird regieren. Und er wird kommen als ein kleines Kind, als Baby. Und andere Prophezeiungen sagen uns, ja, er wird nicht kommen und regieren wie die Regenten dieser Welt, sondern er wird ein Diener sein. Und es ist so schön, was hier über ihn geschrieben steht. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. So viele Menschen, die orientierungslos sind. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was ist das Richtige? So viele Menschen, die orientierungslos sind und nach Rat suchen für ihr Leben, für den nächsten Schritt in ihrem Leben. Ja, junge Menschen, die danach fragen, so, was soll ich für eine Ausbildung machen? Was soll ich für einen Beruf ergreifen? Welchen Partner soll ich heiraten? All diese Fragen, die ein junger Mensch bewegen, die so lebenswichtig sind, lebensentscheidend, aber auch ältere Menschen, die immer wieder in Situationen kommen, wo sie nach Orientierung und Rat suchen. Was soll ich machen? Ich habe eine schwere Krankheit. Welche Therapie soll ich machen? Auf welchen Arzt soll ich hören? Und es gibt ja so viele Ratgeber. Oder ich habe ein bisschen Geld jetzt mir verdient. Wo soll ich das anlegen? Was soll ich mit dem Geld machen? Ich habe eine Erbschaft gemacht. Und dann gibt es so viele Ratgeber in dieser Welt, oder? Die sagen, mach das, mach das. Da kriegst du den meisten Gewinn raus. Dann geht es dir besser. Aber letztendlich ist es nur wieder die Herrschaft der Sünde. Ich, ich, ich. Was ist das Beste für mich? Aber nicht, was ist das Gute, das Wahre, was ist das Recht in Gottes Sinne? Was kann vor Gott bestehen? Sind die Entscheidungen, die ich treffe, kann ich die vor Gott, wenn ich vor Gottes Thron stehe, kann ich sie rechtfertigen? Kann ich sagen, ja, das war richtig, Gott, was ich da gemacht habe? Er ist, will unser wunderbarer Ratgeber sein und sagen, hey, ich bin der König und ich gebe dir den besten Rat, den du kriegen kannst. Das macht ihn zu deinem König, wenn du ihn, deinen wunderbaren Ratgeber sein lässt. Jesus, was denkst du über die Sache? Was hältst du davon? Hat Markus uns hier so schön erzählt, ne? Ist doch wunderbar zu sehen, dass wenn wir Gott fragen, er uns tatsächlich auch Antworten gibt und uns leitet. Jesus leitet uns. Er will unser König sein darin, dass er uns wunderbaren Rat gibt. Er ist der starke Gott. Ja, hier wird gesagt, der Christus ist der starke Gott. Und das ist, ja, viele haben das abgelehnt im Judentum. Diese Vorstellung, und sie lehnen es heute ab, die Vorstellung, dass der Christus, der Messias, der König, der regieren soll, dass er letztendlich Gott selbst ist. Aber hier, Jesaja sagt es, dieser König, der als Kind geboren wird, er ist letztendlich Gott selbst und er ist der starke Gott. Und das ist so schön. Er ist der starke Gott, an den du dich anlehnen kannst, hinter den du dich verstecken kannst, der für dich kämpft. Das ist ein König. Und ich liebe meinen König Jesus, der nämlich vor seinen Soldaten in den Krieg zieht, der sein Leben gibt für seine Soldaten und für sein Volk, der nicht ist wie die Könige dieser Welt, die sich auf ihren Thron setzen und sagen, los Soldaten, zieht in den Krieg und sterbt für mich. Und sie rufen alle, Hurra, für den König und das Vaterland. Und sie geben ihr Leben für ihren König. Und er sitzt auf dem Thron und lässt es sich gut gehen. Unser König ist anders. Er ist der starke Gott, der uns vorangeht, der in den Krieg für uns zieht, der die Schlacht für uns gekämpft hat, der sein Leben für uns gegeben hat. Und er ist der Vater der Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Ich weiß nicht, wie viele von uns hier Waisenkinder sind. Ich kenne den einen oder anderen von uns, der nie einen Vater gehabt hat. Oder nur einen Vater, der Gewalt geübt hat. Aber er ist der liebende Vater und er ist es nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern in Ewigkeit. Wir sind seine geliebten Kinder und sind in seiner Hand geborgen. Dein Vater ist vielleicht schon gestorben, dein irdischer Vater. Und er war vielleicht ein guter Vater. Und du erinnerst dich liebevoll an ihn. Aber er ist nicht mehr da. Dein ewiger Vater aber, und das ist es, wenn Jesus dein Christus, dein König ist, dann ist er dein Vater, dein ewiger Vater. Und wieso ein guter Vater ist, er zeigt uns Liebe, er versorgt uns. Er tritt für uns ein, er hilft uns. Er ermutigt uns, er zeigt uns neue Wege, er lehrt uns vieles. Ja, aber er weist uns auch zurecht. Bis dahin, dass ein liebender Vater sein Kind auch Grenzen setzt und Konsequenzen gibt, wenn sie übertreten. Und all diese Dinge sind gut und wunderbar. Er ist der ewige Vater. Er möchte das in deinem Leben sein. Wenn er der Christus ist, dann ist er auch der Vater der Ewigkeit. Und er ist der Fürst des Friedens. Und das Wort Fürst, interessanterweise, heißt eigentlich, wird wörtlich eigentlich übersetzt Oberster oder Erster. Er ist der Erste, wenn es um den Frieden geht. Er will dir Frieden mit Gott geben. Und das ist der höchste Friede, dass du Frieden in deiner Seele mit Gott hast. Ausgesöhnt bist mit Gott, dass du weißt, Gott liebt mich und er lässt mich niemals los. Du bist in Frieden mit Gott. Es gibt keine Anklage mehr gegen dich, weil du so viel versagt hast in deinem Leben. Aber es gibt auch nichts mehr, wo du Anklage gegen Gott hast, weil du erkannt hast, er ist gut. Er war immer schon gut und er wird immer gut sein. Da ist Friede entstanden durch seinen Tod am Kreuz, hat er Frieden gemacht. Es hat ihn alles gekostet, dieser Friede. Es ist nicht ein oberflächlicher Friede. Ja, lass uns mal Frieden schließen. Nein, es hat ihn alles gekostet, dieser Friede. Er hat sein Blut vergossen, damit dieser Friede entsteht zwischen Gott und dir. Damit der Friede Gottes auf deinem Leben ruht und du in dem Frieden bist und nicht mehr getrieben bist. Kein Getriebener mehr. Kein Flüchtling mehr, der vor alles Mögliche weglaufen muss. Sich verstecken muss. Etwas Neues suchen muss. Etwas Neues haben muss. Nein, du bist in Ruhe. Du bist im Frieden. Du bist nicht mehr geplagt von dieser ständigen Suche, sondern du bist angekommen. Du bist zu Hause. Du bist im Frieden. Das ist der Friede, den Christus bringt. Der König. Und es ist ein Friede, der dann übergeht auch auf unsere Beziehungen. Wenn wir in Unfrieden sind, üben wir Druck auf andere aus. Wir setzen unter Druck, weil wir selbst unter Druck sind. Es muss jetzt sein, es muss gleich sein. Warum passiert hier nichts? Wir sind im Frieden. Wir können warten. Wir können ausharren. Jesus will dir diesen Frieden geben in die Seele, dass du zur Ruhe kommst und Frieden hast mit Gott, aber dann auch Frieden mit deinen Mitmenschen. Und dann kannst du zum Frieden beitragen, indem du die Spannung rausnimmst, indem du zum Frieden hin ermutigst. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen, durch Recht und Gerechtigkeit. Auch das bringt der König Jesus. Er bringt Recht und Gerechtigkeit. Er führt dich dahin, dass du das Recht liebst und die Gerechtigkeit liebst und dich dafür einsetzt, dass du selber das Unrecht hast und dich davon fernhältst. Dass du ja, dich nicht davon abhalten lässt, von den Menschen um dich herum, die dich zum Unrecht verführen wollen. Die, wenn du dich fürs Recht einsetzt, dich auslachen, dich irgendwie ausgrenzen wollen. Das ist dir egal. Weil du hast einen König, der für Recht und Gerechtigkeit steht. Und deswegen folgst du diesem König. Von nun an bis in Ewigkeit. Und das ist das, wenn wir beten, dein Reich komme, dann bedeutet das mehreres. Dann bedeutet das, Herr, und das ist das Wichtigste und das Erste, Herr, Jesus, sei du mein König. Regiere in mir. Regiere in meinem Leben. Du bist der beste König. Ich will nicht mehr diese alten Herrschaften in meinem Leben. Von meinen Gefühlen bestimmt, von meinen Ängsten und von meinen Sorgen bestimmt, von meinen Begierden bestimmt, von irgendwelchen anderen Menschen bestimmt und beherrscht. Letztendlich von finsteren Mächten, die ich überhaupt nicht kenne und mit denen ich überhaupt nichts zu tun haben will, beherrscht zu sein. Nein, Jesus, ich habe dich kennengelernt und du bist gut. Du bist dieser König. Ich glaube, dass du der Christus bist. Das ist die Aussage, wenn Petrus sagt, wir glauben, dass du der Christus bist. Und das Wort Sohn des lebendigen Gottes, es sagt im Grunde dasselbe. Der Christus ist der Sohn Gottes. Ist der sozusagen der legitime Nachfolger des großen Königs, Gott. Aber sie herrschen zusammen. Sie sind eins. Wenn also der Hohe Rat, wenn die Leute dort fragen, sei ehrlich, wenn du der Christus bist, so sag es uns. Dann wollen sie es aus seinem Munde hören, ob er sagt, ja, ich bin dieser Christus. Sie sagen es nicht, weil sie ihn als ihren Christus, ihren König annehmen wollen, sondern weil sie etwas in der Hand haben wollen, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Denn sie wollen keinen Christus. Sie wollen den König Gottes nicht haben. Und das ist das, was wir tagtäglich immer wieder sehen. Im Leben von Menschen um uns herum, denen wir vom Glauben erzählen und die sagen, ach, hör mal auf mit deinem Glauben. Hör auf mit deinem Gott. Was willst du mit Jesus? Das nervt. Warum nervt es? Weil wir ganz offen etwas sagen, was die Leute nicht hören wollen. Wir sind Beherrschte. Und es ist wichtig, dass du den richtigen König hast. Aber die Leute draußen, die sagen, ich will aber nicht beherrscht werden, ich will frei sein. Freiheit ist das Größte in unserem Land. Freiheit, frei sein. Und dabei sind so viele gebunden in diesem Land an Alkohol, an Drogen, an Medikamente. So viele gebunden an Pornografie, so viele gebunden in ihren Ängsten, in ihren Sorgen, so viele gebunden in ihren Begierden. So viele Menschen gebunden auch in Hass, in Unvergebung und Bitterkeit. Wir sind nicht frei. Nur weil wir denken, wir können machen, was wir wollen, sind wir nicht frei. Wir sind gesteuert. Wir leben unter Herrschaft. Wahre Freiheit ist aber, wenn ich von diesen bösen Herrschaften befreit werde. Und das ist das, warum Christus gekommen ist. Ich bin gekommen, um die Gefangenen frei zu machen. Dafür bin ich der Gesalbte. Dafür bin ich gekommen. Um die Gefangenen frei zu machen, um sie aus dem Gefängnis herauszuholen. Das heißt aber nicht, dass wir dann völlig ohne Herrschaft sind. Nein, wir haben einen neuen König, einen guten König, einen wunderbaren Ratgeber, einen starken Gott, einen ewigen Vater, einen Friedefürst. Sie wollen nicht den Christus Gottes. Und er weiß es. In Vers 67 heißt es weiter, er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sagte, so würdet ihr nicht glauben. Er kennt ihre Herzen, er weiß, was ihre Motivation ist. Ihr wollt nicht diese befreiende Herrschaft des Königs Gottes, wollt ihr gar nicht in eurem Leben haben, ihr fragt aus ganz anderen Motiven. Wenn ich aber fragen würde, so würdet ihr mir nicht antworten. Von nun aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Und das sind hier theologische Ausdrücke aus den Propheten, hier zusammen in einem Satz zusammengebündelt. Jesus sagt, der Sohn des Menschen, das ist, findet ihr in Daniel 7, Vers 13 und 14, wo einer wie ein Sohn des Menschen vor den ewigen Gott gebracht wird und ihm wird die ganze Herrschaft übergeben. Jesus hat sich immer als der Menschensohn bezeichnet. Und das bedeutet eigentlich erstmal nur der Mensch, ein Mensch. Aber es bedeutet auf dem Hintergrund der Propheten etwas viel Tieferes. Es bedeutet, dieser Mensch, dem Gott alle Herrschaft übergibt. Ihr werdet den Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht Gottes. Und das bezieht sich dann auf Psalm 110, Vers 1, wer sich das notieren will und studieren will. Wo steht, der Herr sprach zu meinem Herrn, sagt David, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Diese Erhöhung von Jesus nach seinem Tod, die stattgefunden hat, dass er sich auf den Thron gesetzt hat. Ja, er ist jetzt schon König, unsichtbar im Himmel. Und für alle, die im Glauben ihn in ihrem Herzen den König sein lassen, ist er schon der König. Aber das ist die zweite Bedeutung unseres Gebetes. Dein Reich komme, dass er sichtbar wiederkommt auf diese Erde, um tatsächlich König zu sein. Nicht nur in unseren Herzen, sondern über die ganze Erde. Und das wird der Tag sein, wo er die Tränen abwischen wird, wo der Tod nicht mehr sein wird, wo er die Gefangenen aus dem Gefängnis herausführt, wo aber die, die in Ungerechtigkeit und Sünde, unter der Herrschaft der Sünde gelebt haben, ihr Urteil finden werden. Sie aber sprachen, du bist also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen, was brauchen wir noch Zeugnis? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Sie wollten diesen Christus nicht, der so einen umfassenden Anspruch auf ihr Leben hatte. Es war nicht nur ein politischer Messias, ein politischer Christus, wie sie in der damaligen Zeit immer wieder aufgetreten waren und Männer hinter sich gesammelt haben, um gegen die Römer zu kämpfen. Ja, da haben manchmal hohe Priester gesagt, ja, das ist der Christus, lasst uns ihm folgen. Aber dieser Christus, der nicht nur eine politische Befreiung anstrebt, sondern der die Herrschaft Gottes auf dein ganzes Leben beansprucht, den wollten sie nicht. Dann muss ich ja mein ganzes Leben ihm unterordnen, mein ganzes Leben ihm unterstellen. Das wollten sie nicht. Dann sehen wir ihn, wie er von dem Hohen Rat dann zu Pilatus geführt wird, der römische Statthalter war. Und sie haben das deswegen gemacht, weil sie die Todesstrafe nicht ausüben durften in Israel. Und deswegen haben sie ihn dann zu Pilatus gebracht und ihn dort verklagt. Und da haben sie dann die Klage so gedreht, dass es dann auch für die Römer passend war, sodass sie ihn dann auch als Aufrührer und als Terrorist anklagen und verurteilen konnten. Die ganze Menge von ihnen stand auf, das ist jetzt Kapitel 23, Vers 1, und sie führten ihn zu Pilatus. Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sagten, diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und sie davon abbringt, dem Kaiser Steuern zu geben, indem er sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Das mit dem Steuern ist natürlich frei erfunden. Genau darüber haben sie ja gestritten im Tempel. Und Jesus hatte gesagt, ja, gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber gebt Gott, was Gottes ist. Und das ist es, diese umfassende Herrschaft Gottes auf mein Leben. Es geht nicht nur im Glauben an Gott, geht es nicht nur darum, dass ich an Gott glaube, dass ich auch Vertrauen zu Gott habe. Sondern dieses Vertrauen in Gott soll mich dazu bringen, mein Leben ihm unterzuordnen, dass er regieren kann in meinem Leben. Pilatus aber fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Er aber antwortete ihm und sprach, du sagst es. Pilatus aber sprach zu den hohen Priestern und den Volksmengen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber bestanden darauf und sagten, er wiegelt das Volk auf und lehrt durch ganz Judäa hin, angefangen von Galiläa bis hierher. Pilatus hat gesehen, dieser Typ, der ist doch keine Gefahr für uns Römer. Der hat doch gar keine Armee. Alles, was ich von dem höre, ist, dass er ja ein Lehrer ist und auch ein Mensch, der anscheinend Leute gesund gemacht hat. Und aber er ist doch nicht jemand, den ich fürchten muss. Und darum ging es Pilatus. Ist das jemand, der Macht Roms hier gefährlich werden kann? Und dann schickt er ihn zu Herodes, hatten wir letztes Mal schon gesehen. Und wir springen zu Vers 13. Als aber Pilatus die hohen Priester und die Obersten und das Volk zusammengerufen hatte, sprach er zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abspenstig. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, worin ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan. Ich will ihn nun züchtigen, also auspeitschen und losgeben. Sie schrien aber allesamt und sagten, weg mit diesem, gib uns aber den Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen. Also das war wirklich ein Aufrührer gewesen. Ein Terrorist. Dieser Barabbas. Sie aber schrien dagegen. Also Pilatus rief ihnen nun wieder zu, weil er Jesus losgeben wollte. Sie aber schrien dagegen und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine Ursache des Todes an ihm gefunden. Ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Sie aber setzten ihm zu mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Pilatus aber entschied, dass ihre Forderung erfüllt werde. Da ist Pilatus das Bild eines Politikers, der merkt, irgendwie, wenn ich jetzt hier weiter auf meiner Schiene bleibe, dann kriege ich hier echte Probleme. Und das will ich nicht. Also gut, bitteschön, diese eine Leiche macht's jetzt auch nicht. Lieber den einen draufgehen lassen, als dass meine Macht und unsere Macht hier in Gefahr gerät. Er geht über Leichen, der Pilatus. Er gab aber den los, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, den sie forderten. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Und das ist hier diese abschließende Bemerkung über das ganze Gerichtsverfahren. Und Lukas bündelt das hier und zeigt uns, das ist ja unerhört. Das kann doch nicht wahr sein. Pilatus hat ihnen einen gegeben, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war. Und Jesus übergab er ihrem Willen. Wie kann das wahr sein? Und es sind zwei Dinge, die mich da bewegen, und damit will ich schließen. Das eine ist, wie wunderbar ist es, dass Jesus sich an die Stelle dieses Mörders gestellt hat. Und letztendlich ist Barabbas der Schuldige. Das bist du, das bin ich. Und Jesus hat seinen Mund nicht geöffnet und hat nicht alle möglichen Anwälte zu Rate gezogen, damit Gerechtigkeit entsteht. Nein, er hat sich der Ungerechtigkeit dieser Welt preisgegeben, damit wir von unserer Ungerechtigkeit befreit werden, erlöst werden. Er hat es hingenommen, er hat es auf sich genommen. Er ist an unsere Stelle getreten. Wie herrlich, wie wunderbar ist dieser König Jesus, der sein Leben für mich gegeben hat, der an meine Stelle getreten ist. Damit ich Leben habe, ist er in den Tod gegangen. Das Zweite, worüber ich aber auch nachdenken musste bei diesem Vers, war, wen wähle ich? Wen wählst du? Wer soll König sein über dich? Derjenige, der unter der Herrschaft der Sünde steht? Dein eigenes Ich? Oder soll es Jesus sein? Wie furchtbar wäre es, wenn du Jesus kreuzigst und dafür einen Mörder regieren lässt in deinem Herzen. Denn der Satan ist ein Mörder von Anfang an. Und du hast nur diese Entscheidung. Willst du, dass Jesus dein König ist? Oder willst du, dass der Widersacher, der Gegenspieler dein Herz beherrscht? Und da sage ich, wähle Jesus. Es ist die beste Alternative, die beste, die einzige Alternative. Die wahre, die echte Alternative für Deutschland ist Jesus. Ja, Herr, und das ist etwas, was wir nicht gerne tun. Wir wollen uns nicht beugen. Wir wollen nicht Herrschaft anerkennen. Das ist die Ursünde, dass wir uns deiner Herrschaft entziehen wollen und selber regieren wollen. Und dabei verlassen wir diese wunderbare Herrschaft, die darin besteht, dass du unser guter Vater, ewiger Vater bist, dass du unser starker Gott bist, dass du unser Friedefürst bist, dass du unser wunderbarer Ratgeber bist. Ja. Herr, vergib du uns, dass wir das verlassen haben. Danke, dass du gekommen bist, um unsere Sünde zu tilgen und uns in diese befreiende und freie Herrschaft Gottes hineinzuführen. Herr, du bist ein wunderbarer König und wir lieben dich. Wir wollen, dass du regierst in unserem Leben, nicht nur heute, sondern nicht nur heute Morgen, sondern auch heute Abend. Nicht nur heute, sondern auch morgen. Die ganze Woche, Herr, wollen wir mit dir leben, dich suchen, nach dir fragen, dir die Herrschaft in unserem Leben geben. Wollen beten und dich suchen, deinen Rat. Wollen auch auf dein Wort hören, das wir in der Bibel haben, Jesus. Wir wollen darüber nachdenken und es ernst nehmen, was du uns lehrst. Ja, und wir wollen bleiben in der Gemeinschaft mit dir und dir nachfolgen. Danke, Herr, du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wir vertrauen dir unser Leben an und auch die Geschicke dieser Welt, Herr. Denn du bist der Einzige, der retten kann. Amen.